Mein Thema ist Covid-19 oder Corona, 356 Tage im Klinikum Otterkring. Als es begann, hieß es noch Wilhelminenspital, und eine persönliche Sicht. Und ich bringe tatsächlich Ihnen jetzt die Sicht, die ein Abteilungsleiter hatte, auch ein Mitglied des ersten Krisenstabes in den ersten Wochen und Monaten, wo wir täglich uns trafen, und auch als einer, der viele Disziplinen täglich begegnet. Und Sie werden jetzt nicht nur den Vortrag eines Intensivmediziners hören, sondern ich habe mir vorgenommen, einen narrativen Vortrag zu halten. Und Sie sehen das hier auch schon an diesen Fotos zu Beginn. Wir starten mit dem 28. Februar 2020, also mehr als ein Jahr. Es war klar, dass in Österreich ein Corona-Fall, sagen wir es mal so, es hieß, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig Covid-19, das war gerade in der Umbenennung, aufgetreten war. Und die zentrale Notaufnahme unseres Krankenhauses begann innerhalb von 2 Tagen das gesamte Konzept umzustellen. Und Sie sehen hier das Ergebnis. Und ich zitiere, damals war... ich weiß gar nicht, ob man das nicht vielleicht sogar Euphorie nennen mag. Auf diesem Zettel hier unten steht drauf, Welcome to Corona City am 28.02.2020. Ich glaube, ein Jahr danach und vor allem der jetzigen dritten schweren Welle ist die Freude damals dann doch enden wollend gewesen. Hygieneschulungen waren ganz, ganz wichtig zum Selbstschutz, auch vor der Sorge, dass eine massive Bedrohung bestehen würde. Sie erinnern sich an die ganzen Berichte, die man auf Facebook und überall lesen musste und auch fast hysterisch präsentiert bekommen hatte, wie das in Norditalien in der Lombardei gewesen wäre. Hier wurden also intensive Schulungen gemacht. Ich gehe hier mit der Maus hin, Fingerfarbe, um zu zeigen, wo man überall ankommt. Das sind Schulungen, die sehr, sehr vorbildlich durchgeführt wurden und die dann in allen Abteilungen, die die Schutzmaßnahmen begonnen haben einzuführen, so durchgeführt worden und die sehr, sehr hilfreich gewesen sind. Und jetzt möchte ich Sie ein bisschen einführen, erinnern Sie sich noch, was alles Gold war, Plexiglas oder in diesem Fall lange Wäscheleinen. Ich hätte nicht gedacht, vor über einem Jahr, dass solche Dinge mal wichtig wären oder Hosengummis. Ich habe 100 Meter Hosengummi gekauft, um Masken zu fixieren. Die Unfallambulanz im März 2020, das würde ich mir jetzt wieder so wünschen, das war in einem Vormittag. Diese Ambulanz ist sonst proppenvoll und das war im Lockdown. Der Lockdown hat funktioniert, die Menschen haben sich nicht bewegt und wir haben hier eigentlich eine Gerontotraumatologie. Ich war ganz überrascht, dass man nicht aus dem Bett fällt, wie ich immer dachte, sondern dass offensichtlich die alten Menschen sich doch bei der Bewegung außerhalb des Hauses zu verletzen scheinen. Jedenfalls, diese Ambulanz war leer. Erinnern Sie sich noch? Die Frage war, wo kommen Schutzmasken her? Ich habe heute im ORF gerade auch gesagt, ich habe mich derart gefreut, ich habe fast Tränen in die Augen gehabt, wenn bei mir oben über den Garten ein Flugzeug geflogen ist, sonst stört mich der Fluglärm. Und da wusste ich, ein Flieger kommt an und wir haben wieder Masken. Wissen Sie überhaupt, was FFP1, 2, 3 war? Wir wussten das damals nicht. Wir hatten halt unsere Schutzmasken für TBC und Influenza. Aber wie die Nummer war, K1-Kontakt, Falldefinition, Verdachtsfall. Dann die wichtige Frage, stecken wir uns an, werden wir krank oder, große Sorge von uns allen, werden wir sterben? Die Berichte waren dramatisch. Was war problematisch und bedrohlich? Es gab keine ausreichende Schutzausrüstung. Aus den Depots wurden die Rauch-Kallert-Masken geholt, geprüft und für tauglich befunden. Und dann mussten wir sie sammeln in großen Säcken, weil wir nicht wussten, ob wir genügend haben. Das ist nicht lange her. Es war ein massiver Mangel an hochwertigen Masken und die Mitarbeiter erkrankten. Auch in unserer Abteilung oder gerade in der Anästhesie und in der Intensivmedizin, wo wir so dicht an den Aerosolen dran sind, hatten wir Mitarbeiter, die erkrankt sind. Wir wussten, dass Intubationen tödlich verlaufen können. In Italien waren Anästhesisten gestorben und wir hatten keine PCR-Tests oder die ganz wenigen, die es dann langsam gab, waren so mit einer langen Wartezeit der Bearbeitung oder der Rückführung der Testergebnisse verbunden, dass wir Patienten schon mit Verdachtsfällen 1, 2, manchmal 3 Tage isolieren mussten, ehe wir überhaupt ein Ergebnis hatten. Was war weiterhin problematisch in dieser Zeit? Es war dieser unglaubliche und bis heute nicht gelöste Wettstreit zwischen der Doktrin des Robert-Koch-Institutes, Verdachtsfall, isolieren, kohortieren, und einer modernen Medizin, die wir bis dato gewohnt waren, nämlich einen Verdacht haben und einen Test machen. und innerhalb von wenigen Stunden ein Testergebnis bekommen. Und diese gewohnte Hightech-Testmedizin, wie wir sie zum Beispiel von der Influenza grundsätzlich kannten und auch heute noch kennen, dieser Konflikt ist auch heute, wenn wir auch die aktuellen Diskussionen uns anschauen oder die Zugänge in verschiedenen Ländern, nach wie vor ein nicht gelöster Konflikt. Was war weiter bedrohlich? Wir hatten unklare gerätetechnische Ausstattungen. Wir wussten nicht, wie viel Sauerstoff es gibt. Ich erinnere eine Krisensitzung im Fachstab, wo die Frage unserer technischen Direktion ausführlich bearbeitet wurde, wie viel Sauerstoff kriegen wir in ein Gebäude? Und das Hagen-Passeursche Gesetz und alle Flussgesetze der Physik spielen eine große Rolle in der Sauerstoffversorgung. Wir wissen, dass wir nicht in alle Häuser so viel Sauerstoff kriegen können, wie wir es wirklich wollten, obwohl wir genügend Sauerstoff hatten. Und wir wussten auch, dass Beatmungsgeräte nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Und es war ein bekannter Mangel an Intensivpflege. Also ich meine, wir reden heute über Intensivbettenerweiterung. Wir wussten schon vor über einem Jahr, dass wir nicht genügend Intensivpflege haben. Wir haben das gelöst und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die mitgewirkt haben, insbesondere auch bei unserer Oberschwester, dass aus der Anästhesiepflege und der Pflege andere Bereiche von Normalstationen, wo Personen mit Intensivpflegevorerfahrung oder Anästhesievorerfahrung waren, dass die zusammengezogen wurden und dass diese Personen wirklich auch bereit waren, bei uns mitzuarbeiten. Das waren so die Eingangsthemen und Fragen, die wir hatten. Jetzt gehe ich kurz in den Krisenmodus, den wir umgestellt hatten. Ich hätte mich gefreut, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, dass ich nur in der Vergangenheit rede und dass ich nicht das Ganze wieder in diesen Tagen und vor allem auch morgen wieder aktivieren muss. Ganz wichtig im Krisenmodus ist, dass Hauptverantwortungen definiert werden und dass es zu einer Dezentralisierung kommt. Wir haben sehr schnell die Chancen unseres Pavillonsystems genutzt und haben sehr schnell auf kleine Gruppen gesetzt. Das hat zwar bedeutet, dass unsere Oberärzte viel mehr Verantwortung bekamen, aber sie konnten auch eigenverantwortlich und sehr schnell agieren und entscheiden. Wir haben Kernaufgaben sehr schnell und klar definiert und wir haben auch definiert, was Teamaufgaben sein sollten. Und ich nenne Ihnen noch so ein bisschen andere Maßnahmen des Rückhaltes im Krisenmodus. Schnelles Berichtswesen auf kurzen Wegen. Ich erinnere noch unsere leitende Oberärztin, die sich wirklich am 9. März die Augen gerieben habe, mit welcher Geschwindigkeit ich auf einmal gestartet habe und wie schnell Dinge auf einmal eingefordert wurden. Ja, ich habe gesagt, das möchte ich um 8 Uhr angesagt, ich möchte um 9 Uhr ein Ergebnis und um 10 Uhr auch. Hier geht es um ganz schnelles, kurzes Berichtswesen. Das ist dann der Rückgrat einer ganz schnellen und guten Krisenorganisation. Wir haben auch immer festgelegt, dass unsere administrative Unterstützung verfügbar ist. Unsere Sekretärinnen wollten aus Sorge der Ansteckung wollten in den Homeoffice fliehen. Das geht nicht. Sie brauchen ein Team um sich herum, was face-to-face, egal wie groß der Abstand ist, zur Verfügung steht, dass alles ganz, ganz schnell gehen kann. Und was wichtig war, der Informationsfluss muss sehr schnell funktionieren. Was haben wir gemacht zum Informationsfluss? Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Wir konnten uns auf das verlassen, was wir bereits etabliert hatten. Das heißt, wir hatten bereits unsere Skype-Morgenbesprechung als Pavillonsystem etabliert. Und das haben wir ausgeweitet auf alle anderen Arbeitsplätze. Wir haben mit allen Abteilungen seit dem Spätsommer, Herbst die Highflow-Patienten behandeln, haben wir um 9.30 Uhr eine kurze, sehr gut im Briefing ausgerüstete Skype-Konferenz mit allen Abteilungen, die dauert keine 4 Minuten und dann kennen wir uns alle gegenseitig aus, kommt ein Highflow-Patient auf die Intensiv oder verlegen wir jemanden weg. Wir konnten uns da auch gegenseitig unterstützen, wie denn das so funktioniert und wir haben in unserer Abteilung sofort eine Mittagsbesprechung um 12 Uhr eingeführt, wo auch da wieder alle Hauptbereiche, alle Kernthemen ganz schnell miteinander kurz geschlossen wurden und die Informationen ausgetauscht wurden. Im Wilhelminspital sind inzwischen, ich glaube, 170, 180 Tagesmeldungen als sogenannte Statusmeldung vom Krisenstab übermittelt worden, immer an alle Mitarbeiter. Wir haben in unserer Abteilung regelmäßige Abteilungsinformationen formuliert, um alle auf dem letzten Stand zu halten. Und wir haben innerhalb von Wien, da bin ich sehr dankbar, dass das so toll eingerichtet wurde von einigen Kollegen in allen Häusern, also nicht nur im Wiener Gesundheitsverbund, wöchentliche Videokonferenzen auf der Ebene der Intensivmediziner. Das ist aktuell unser wahres Rückgrat. Was sind die Erfolgsfaktoren, wenn man so etwas bewältigen möchte? Wir hatten unglaublich motivierte Mitarbeiter und ich möchte mich auch an der Stelle nochmals ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist unglaublich, was alle hier geleistet haben in allen Berufsgruppen. Ich sage nur mal ganz exemplarisch ein paar Beispiele. Beschaffung von Gesichtsschildern, die gab es nicht in unserer Abteilung Wirtschaft und auch nicht in dem Umfang und der Geschwindigkeit. 3D-Drucker wurden im Freundeskreis aktiviert und so weiter. Hosengummi-Ideen, wie man Masken, die wir im OP benutzen, mit Filtern übers Gesicht und den Kopf tun kann, damit wir uns nicht anstecken, wenn wir kritische Patienten anstecken würden und so weiter. Wir haben in Pop-up-Intensivstationen Intensivdokumentationen wieder aufgebaut. Unglaublich tolle Dinge. Wir haben im Herbst dann eine zweite Intensivstation eröffnen müssen für Covid. Das war unsere toxikologische Intensivstation. Die ist komplett isoliert worden. Also da ist eine Tür eingebaut worden. Ich zeige Ihnen das gleich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe nur geschrieben, danke an alle und ein ganz, ganz wichtiges Smiley. Wir haben natürlich auch eine moderne Intensivstation, die kommt heute eigentlich fast zu kurz. Diese Intensivstation hat die Klimaanlage umgestellt und Ventilation ermöglicht. Wir haben unglaublich viel improvisiert. Sie sehen das hier, an den Wäscheleinen wurden die einzelnen, das sind noch diese Rauchkaller-Trägermasken gewesen, getrennt aufgehängt, damit keiner sich auch an diesen Masken anstecken würde. Wir haben Notpositionen in diesem Lager einer Non-Covid-Station gerade abgebaut, das Regal wird abgebaut, dass wir dann hier Notpositionen hätten. Ich schaue unseren Direktor an, das sind meine Sorgen für die nächsten Tage, dass die jetzt aktiviert werden müssen, aber wir wissen, wie es geht. Wir haben das ausgestattet. Wir haben in unserem Aufwachraum, der Non-Covid-Aufwachraum ist unser modernsten, schönsten Aufwachraum, haben wir hier zur Probe eine Pop-up-EMC geplant und ausprobiert. Sie sehen hier so ein Bild, wo wir das ausprobiert haben. Wie kann man wo was hinstellen? Sie sehen hier zum Beispiel diese blaue Tasche. Da ist eine Papierkurve drin, weil wir natürlich dort nicht mit Computersystemen ausreichend ausgestattet sind und so weiter. Hier die improvisierte Nottüre der Intensivstation der Toxikologie. Hier ist eigentlich alles offen. Da wurde von den Technikern und Handwerkern hier ganz schnell mit Rigips eine Türe reingemacht. Unser Problem war, die haben vergessen, uns hier eine Sichtfolie durchzutun. Deswegen musste die nochmal ausgetauscht werden, sodass das heute unsere toxikologische Intensivstation ist, die nicht mehr Toxi, sondern Covid-Station ist. Und Sie sehen vielleicht, all die, die jetzt zugucken und sowas nicht kennen, wie mühsam in so einem Großraum, 4 Betten, hier eine Position, da noch 6 Positionen, alle isoliert, eingeschleust, wie mühsam in dieser Schutzkleidung hier die Tätigkeit ist. Alles das ist relativ rasch durchgeführt worden. Wir haben im Lager dieser Covid-Toxikologie, im Lager haben wir auch noch 2 Notpositionen aufgestellt mit Babyfonen, weil andere Kontaktmöglichkeiten gar nicht waren. Und statt Lager haben wir vor das Haus des Pavillons einen Container gestellt. Den ganzen Winter ist unsere Pflege hier rein und raus gegangen bei Schnee und schlechtem Wetter und hat hier aus dem Lager diese Covid-Intensivstation versorgt. Die große Stärke in unserem Krankenhaus, und das hat sich jetzt total bewährt auf allen Ebenen, ist die gute Zusammenarbeit. Egal, ob das die zentrale Notaufnahme, die internistischen Stationen, die ich hier erwähne, oder unser Labor ist. Und das Labor zum Beispiel sehr kreativ, sehr eigeninitiativ, sich nicht an alle Vorgaben haltend, da danke ich heute noch dem Kollegen Hübel dafür, dass er einfach eine PCR-Reihe aufgesetzt hat, obwohl es hieß, man soll sie nicht aufsetzen. Und unser Labor hat uns die wenigen wertvollen PCR-Tests hier erstellt, am Anfang noch mit den Technologien unserer Pathologie. Und hier sehen Sie dann, wie es dann endlich langsam hochgeht. Monatliche PCR-Testungen. Eine ganz große Unterstützung. Die Pulmonologie hat sehr rasch Highflow-Betten eingerichtet. Hier Bilder vom Kollegen Funk aus der zweiten Med. Wir haben eine enge Zusammenarbeit miteinander und auch mit unseren Kardiologen, die Highflow-Therapien gemacht haben und die Onkologie. Das bringt unglaublich viel und hilft, dass diese Patienten nicht sofort auf die Intensivstation mussten. Ich gebe Ihnen ein paar Auswertungen, die ich dankenswerterweise von Frau Oberarzt Equilutz-Bruck erhalten habe und dem Hygieneteam. Ganz aktuelle Daten Mitte März des letzten Jahres bis zum 19. März in diesem Jahr. Wie viele Patienten haben wir denn hier behandelt? Und schauen Sie mal, wir haben im Wilhelminenspital Klinik Otterkring 2800 positive SARS-CoV-2-Fälle und Covid-erkrankte Patienten behandelt. Nur ein Drittel waren ambulante Fälle. Sie haben auch von der Vorrednerin gehört, dass wir natürlich auch Schwangere hier dabei haben. Zwei Drittel, 1792 Patienten bis Freitag, sind stationär behandelt worden. Und interessant ist, dass davon eigentlich knapp 40% erst im Verlauf des stationären der stationären Aufnahme positiv und in aller Regel bedauerlicherweise auch erkrankt sind. Seit März haben wir nur noch die B.1.1.7-Variante im Wesentlichen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, nämlich vier, wo es nicht der Fall war. Und wir haben insgesamt knapp 60.000 PCR-Tests in unserem Haus durchgeführt. Und die Positivitätsrate nimmt natürlich mit dem Vorscreening der Antigentests in den PCR-Tests natürlich zu. Wir sind jetzt da dann bei einer Positivitätsrate von fast 10%. Sie sehen hier ein bisschen die Jahresverteilung in Kalenderwochen. Auch das habe ich von Kollegin Equilutz-Bruck bekommen. Sie sehen in Rot die stationären Patienten pro Woche, die als Positivfälle einmalig hier eingegeben sind, diese großen Gipfel und die unglaublich großen Zahlen, mit denen wir zu tun hatten in diesem Krankenhaus, was kleine Pavillonsysteme hat. Und hier nochmals eine Problematik, die alle jetzt trifft und die das vielleicht sehr, sehr gut vor Augen führt. Das sind die stationären SARS-CoV-2 nachgewiesenen Patienten. Und diese knapp 39%, schauen Sie mal, 11% werden am 1. bis 5. Tag positiv, 10% werden am 5. bis 10. Tag positiv und so geht es weiter. Also das Einschleppen des Virus, sozusagen die Schläfer, die uns dann das Virus bringen, ist ein Thema, was wir nur schwer zu lösen kriegen und was alle Krankenhäuser betrifft. Wie sieht es auf den Intensivstationen aus? Wir haben ja zwei Intensivstationen. Wir haben seitdem 166 Patientinnen und Patienten behandelt, wobei ich wirklich Patienten sagen muss, denn zwei Drittel unserer Intensivpatienten sind männlich. Das Durchschnittsalter liegt jetzt inzwischen, es fällt gerade sehr stark, bei 63 Jahren. Aber schauen Sie sich an, 26 war unser jüngster Patient oder Patientin und 85 die ältesten. Die Aufenthaltsdauer liegt ungefähr bei 11 Tagen im Durchschnitt. Und die Stationsmortalität auf der Intensivstation liegt bei 24%. Das ist eine schwere Zahl für Covid natürlich sowieso, aber für ARDS-erkrankte Patienten eine exzellente Leistung unseres Teams. Da liegen wir absolut im internationalen, nationalen Durchschnitt sowieso. Und das ist aus meiner Sicht Spitzenleistung. Ich möchte auf die sechs schwangeren Patientinnen nur ganz kurz zu sprechen kommen. Das sind die speziellen Herausforderungen, wo die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert. Vielen Dank da auch nochmals. Alle Patientinnen, die wir auf der Intensiv hatten, als Schwerst-Covid-Intensivpflichtigen, wurden sektioniert. Bedauerlicherweise ist diese eine Patientin gestorben. Und aus meiner Sicht ist der dominante Risikofaktor immer in der Intensivmedizin, so viele Adipöse haben wir noch nie gesehen, immer die Adipositas. Das steht im Vordergrund. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir jetzt genügend Schutzausrüstung haben und dass wir sie sicher einzusetzen wissen. Wir haben Routine im Umgang mit diesen ganzen Abläufen entwickelt. Die Angst, dass man was falsch machen könnte, weicht Gott sei Dank der Routine. Aber wir haben auch gelernt, dass Kommunikation massiv leidet, sowohl mit dem Patienten, mangels, Sie sehen ja hier unsere Ausrüstung, mangels Erkennen, mangels Verstehen, Mangel an Angehörigenkontakten der Patienten und mit uns und dieses unglaublich schwere Sterbebegleitung in Isolation. Was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, dass wir nach einem Jahr schwer erschöpft sind, wir alle. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Problemfelder, die wir jetzt in den nächsten Wochen vor uns haben. Wir haben auch gelernt, dass die Krise ein Brennglas ist, sowohl auf die Stärken, da bin ich stolz drauf, da freue ich mich wirklich sehr, was wir alles zu leisten in der Lage waren, aber auch die Schwächen treten zutage. Ich werde gleich ein paar nennen. Wir haben gelernt, dass unsere Intensivmedizin in unserem Krankenhaus, unserer Abteilung, aber das möchte ich auch wirklich so sagen, in ganz Wien und was ich überblicke in Österreich insgesamt, eine exzellente Intensivmedizin mit bestem internationalen Know-how ist, auf die wir uns verlassen konnten. Wir haben hervorragende Geräteausstattungen, was die Qualität angeht und wir sind auf dem letzten und schnellsten Informationsstand immer gewesen. Und das hat sich zum Teil überschlagen, sodass wir wirklich ganz schnell neue Informationen sehr schnell überprüfen, für uns adaptieren konnten. Und deswegen ist bei uns die Überlebensrate auf internationalem Niveau. Was haben wir auch gelernt? Und jetzt bin ich bei den kritischen Dingen. Wir haben weiterhin einen Intensivpflegemangel und dieser ist in dem zurückliegenden Jahr nicht angegangen worden. Ich halte das für einen dramatischen Fehler, dass man nicht im Sommer, anders als in Oberösterreich, Anästhesiepflege in intensivmedizinische Pflege umgetrainiert hat in ein, zwei Workshops, wie das in Oberösterreich gemacht wurde. Das wäre jetzt unser Rückgrat. Das halte ich für ein wirkliches Versäumnis und ich kann nur daran plädieren, nach dieser Krise das endlich zu ändern. Wir haben gelernt, dass Telemedizin überhaupt nicht funktioniert, weil die IT nach wie vor, ich will mal vorsichtig sagen, sehr zurückhaltende Denkweisen aufbringen. Da wird die europäische Norm angewendet, damit man nicht über Skype mit Leuten sprechen kann, weil ein Server in den USA liegen könnte und der Datenschutz nicht garantiert werden kann, anstatt dass man Patienten, die isoliert auf einer Intensivstation liegen, mit ihren Angehörigen, mit den behandelnden Ärzten und Psychologen kommunizieren lässt. Wir sind dazu leider immer noch nicht in der Lage, auch telemedizinische Konsultationen mit Zentren. Wir telefonieren nach wie vor mit der ECMO-Station im AKH, anstatt dass wir telemedizinische Kontakte gehabt hätten, wo die Leute auf unsere Computer schauen können. Will aber den Ausblick machen. Wir sind mit einem sehr, sehr hoch dotierten EU-Grant ausgestattet, die MedUni Wien, und wir sind hier internationale Partner. Und das Ziel wird sein, dass sich das ändert, nämlich ICU for Covid als Telemedizin. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass unsere Sichtweise der Situation, unser Know-how, unser Informationsbedarf nicht immer mit der öffentlichen Meinung, die vertreten wird, und mit Message Control zusammenpassen. Damit danke ich nochmals ganz herzlich an die tolle Zusammenarbeit in unserem Krankenhaus, auch unseren Mitarbeitern, alle Berufsgruppen, wirklich bis heute großartige Leistung. Ich hoffe, wir halten das durch gemeinsam und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank, Herr Professor, für den also zumindest definitiv mitreißenden Vortrag. Ich nehme an, das wird Ihnen da draußen nicht viel anders gegangen sein wie mir. Aufgrund dieser Replike sind viele Bilder auch bei mir wieder in den Kopf gekommen, die ich schon längst vergessen hat oder verdrängt hat oder die so im täglichen Tun einfach nicht mehr da sind. Und es wird einem jetzt erst bewusst eigentlich, wie weit die Wege waren, wie banal viele Probleme, die aber einen wochenlang beschäftigt haben am Anfang der Krise, jetzt eigentlich zum Teil zumindest, was die Versorgungssituation anbelangt, Gott sei Dank schon ein Stückchen weit hinter uns liegen, glücklicherweise. Ich habe vielleicht ganz spontan eine Frage an Sie. Welche qualitativen Unterschiede, so ganz spontan, ganz kurz, würden Ihnen zwischen der ersten, der zweiten und jetzt der dritten Krise in den Kopf kommen?
Also qualitativ, wir haben Schutzmaßnahmen, die uns schützen, und wir sind geimpft. Also diese beiden Dinge, es ist ein Meilenstein, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir kennen Abläufe, wir wissen, wie wir sozusagen im Krisenmodus wechseln können. Wir müssen uns nicht mehr überlegen, wie die Struktur sein soll. Das ist alles vorbereitet und durchdacht. Das sind die zwei entscheidenden Unterschiede. Und vielleicht drittes, wir kennen uns mit diesem ARDS noch besser aus. Wir wissen wirklich, zwei Maßnahmen helfen, der Rest wird gemacht wie immer. Das heißt, Cortison sehr früh, Verzicht auf Antibiotika, das ist vielleicht noch die Maßnahme 1b, und Antikoagulation.
Wenn ich da vielleicht noch mit einer zweiten Frage nachhaken darf, um das vielleicht auch noch eine Spur herauszuarbeiten. Dieses abgestimmte Vorgehen, das ist nicht nur jetzt das Miteinander, sondern wirklich von der Therapie, das Step-up von der Normalstation Covid-positiv über High-Flow-intensiv und dann wieder das Step-down, sehe ich jetzt also aus heutiger Sicht als Zwischenbilanz als kritischen Erfolgsfaktor, der zumindest in meiner Sichtweise besonders gut in Otterkring funktioniert hat. Vielleicht wollen Sie da auch noch zwei, drei Sachen dazu sagen.
Also das kann ich bestätigen. International war es ja klar, dass so und so viel Prozent der Patienten intensiv- oder EMC-pflichtig werden. Und die Stufe hin zur Intubation ist genau diese Vorstufe, diese High-Flow-Sauerstoffbehandlung, die hochwirksam ist, aber eben diese Technik und das Know-how dafür auch braucht. Und das sind Patienten, die früher oder am Anfang auf die Intensivstationen gelegt wurden oder in anderen Ländern auch dort gelegt werden. Und da wir gar nicht so viele Intensivbetten haben für Beatmung, haben wir das sehr früh in die Normalstationen verlegt. gelegt. Und das war dieses Step-Down und Step-Up, das war einer der ganz großen Erfolgsfaktoren, dass wir mit der Intensivbettenkapazität auch so gemeinsam zusammengekommen sind. Das kann ich bestätigen.
Ich das ganze Haus so erlebt.
Jetzt frage ich mich, wie es mit der Zeit ist. Ich hätte noch eine Minute ein Video dabei, aber es muss auch nicht gezeigt werden.
Es kommen dann noch zwei Fragen, aber gerne das Video.
Ja, dann machen wir es vielleicht für die Zuschauer noch dazwischen. Wir haben simuliert letzten Freitag die Sichtweise eines Patienten. Und da würde ich darum bitten, dass Sie einfach dieses Video eine Minute uns abspielen lassen. Also ich simuliere, ich hätte Atemnot, schaue im Intensivzimmer gerade an die Decke. Und jetzt kommen zwei völlig vermummte, isolierte Ärzte und beginnen mich zu untersuchen, auszukultieren. Schauen Sie sich mal, wie das an, wie das aus Sicht der Patienten ist. Und gleich werde ich auch noch mit einer Maske beatmet. Also wie gesagt, es ist simuliert, mit meinem Handy fotografiert. Unsere beiden Oberärztinnen, ja, was das für eine Perspektive ist für diese Atemnot befindlichen und um Luft ringenden Patienten. Ich dachte, das zeige ich Ihnen mal. Wir haben tolle Ausrüstung, wir sind geschützt, das ist eindeutig, aber die Perspektive von Patienten dürfen wir dabei nicht vergessen.
Ja, danke schön. Ich glaube, das ist interessant, auch einmal von der Perspektive zu sehen. Es kamen viele Nachrichten aus dem Publikum. Viel Hochachtung, viel Respekt, toll, wie das gemacht worden ist. Und wir wollen ja eine offene Diskussion hier auch führen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Rahmen. Es waren viele Fragen auch aus dem Publikum, wie die Situation derzeit ist auf der Intensivstation bei uns, Klinik Otterkring und überhaupt in Wien. Wie ist es wirklich?
Ja, also ich glaube, danke, wie ist es wirklich? Das zeigt ja schon, dass man offensichtlich auch eine andere Wahrnehmung hat. Ja, das ist der erste Jammer, den ich beklagen möchte. Ich glaube, in dieser Gesellschaft darf man das ruhig tun. Die Situation ist extrem angespannt. Ich habe vorhin im ORF sehr angespannt gesagt, aber ich glaube, in diesem Kreis kann man sagen, sie ist extrem angespannt. Wir haben im Rahmen des Wiener Stufenplans, also der Expansion, das machen alle Häuser, also es ist jetzt nicht nur, dass wir das tun, haben wir jetzt unsere Notpositionen aktiviert. Und aktiviert heißt nicht, da Betten reinstellen. Die Beatmungsgeräte stehen schon seit der Vorbereitung dort, sondern wir haben jetzt Personal wieder zusammengezogen. Das bedeutet, wir reduzieren Operationen, geplant seit Montag. Und zwar nur deswegen, weil unsere Anästhesiepflege und Aufwachraumpflege jetzt auf die Intensivstation geht, damit wir anstatt 8 Patienten, 12 Patienten als Beatmungspatienten zum Beispiel behandeln können. Also das heißt, wir haben jetzt im Augenblick nach meinem Kenntnisstand von vor 2 Stunden noch 3 freie Positionen, aber eine Covid-Sektio und 2 Patienten, die über Nacht noch aus der Highflow-Station oder der ZNA kommen, und die Station ist voll und wir wissen nicht mehr, wo wir die Patienten dann hinlegen. Also wir werden innerhalb von Wien mit der Intensivkoordination natürlich austauschen, aber also das ist eine ganz, ganz kritische Situation.
Und auch, dass die Patienten schon so viel jünger sind, nicht?
Das ist ja, danke für die Frage der Jugend. Das geht gerade auch so stark durch die Medien. Das möchte ich eigentlich relativieren. Okay. Das Virus scheint... Ich weiß noch gar nicht, woran es liegt. Also das Virus, die mutante B117 macht natürlich kränker, macht eine höhere Morbidität, auch eine Mortalität bedauerlicherweise Faktor 2, wissen wir aus UK aktuell, aber das erklärt ja nicht, warum jüngere Patienten das sind. Mein persönlicher Eindruck, dass es ein Thema der Epidemiologie ist, es ist eine so dramatische Durchseuchung der gesamten Gesellschaft, dass jetzt die Gesamtzahl von den paar wenigen, die ja nur intensivpflichtig werden, einfach so hoch geht. Das ist meine persönliche Deutung. Was wir erleben, ist, dass die sagen wir mal Mitte 50-Jährigen, die wir jetzt durchschnittlich bei uns sehen, doch zum Teil auch schneller wieder genesen können. Also ich bin nicht ganz so skeptisch aus heutiger Sicht. Wir überblicken aber jetzt erst gerade mal 10-12 Tage. Aber mein Eindruck ist, wir waren ganz überrascht und wir haben Patienten neulich nach 2 Tagen wieder extubiert. Also das ist auch das Potenzial der nicht mehr ganz so komorbiden Patienten.
Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank.
Dankeschön.